Und auch die dunkle Seite der Macht hat nichts für große Nasen übrig. Auch hier ist es schwierig. Auch wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt was bewegen, weil ich ja der Neue bin, ist es vor allem wichtig, nimm dir die Zeit, diese DNA zu verstehen, ein Gespür dafür zu bekommen. Und es ist egal, ob ich ein Buy-in mache oder ob ich als Private Equity Investor reingehe, wo der Druck zu schnellen Ergebnissen ja noch höher ist. Ein guter Investor, egal ob Management Buy-in oder institutionell, weiß, ein sauberer Einstieg ist deutlich mehr wert als die ersten 2% Effizienzsteigerung. Jeder hat einen Plan, bis er den ersten Schlag in die Fresse bekommt. Und das ist auch mein wichtigstes Learning. Also,
die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Max, meine steile These für diese Folge heißt, die ersten 100 Tage entscheiden nicht über den Erfolg, aber über dein Standing im Team. Und das ist schwer rückgängig zu machen.
Kann ich 100% unterschreiben, Tim. Deckt sich mit egal welcher Konstellation, in der ich die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, die ersten 100 Tage sind entscheidend. Du kannst da entweder die Messlatte viel zu hoch legen und damit auch Menschen vergraulen, verschrecken, oder du kannst sie, also niemand legt in den ersten 100 Tagen die Messlatte bewusst niedrig, aber du kannst natürlich aus Bedenken oder vielleicht auch Angst, Fehler zu machen, Dinge nicht angehen, die aber besonders wichtig sind, in den ersten 100 Tagen anzugehen. Und dabei geht es vor allem darum, eine Duftnote zu setzen und auch an bestimmten Stellen auch Grenzen zu setzen und zu sagen, das sind die Regeln, nach denen ich spiele. Das sind die Regeln, nach denen gerade im Kontext der Nachfolge auch in Zukunft dann hier im Team gespielt wird. Und da auch bei bestimmten Situationen auch mal zu sagen, das Verhalten toleriere ich nicht.
Ja. Max, wir haben ja jetzt schon eine Folge aufgenommen. Die erste Folge war ja erstmal zu der Frage, wie finde ich eigentlich gute Unternehmen? Das heißt sozusagen einen ganz großen Rundumschlag. Ja, da ist sie wieder.
Letzten Mal war Spidey, diesmal ist es ein Stormtrooper. Und auch die dunkle Seite der Macht hat nichts für große Nasen übrig. Auch hier ist es schwierig.
Genau. Das Schöne ist ja sozusagen, manche Menschen haben ja einen Signature Move, ja, also ne, da erkennt man irgendwie, dass jemand irgendwas Spezielles macht. Du hast eine Signature Tasse, das ist auch
sogar zwei. Also die ist gemobbt von meinem Sohn, aber
ja, okay, ja, ja, schön. Also genau zu deinem Hintergrund. Wir müssen nicht nochmal den ganzen Abholer machen, aber im Prinzip du hast ja quasi auch bist als Nachfolger in ein Unternehmen reingegangen. Du hast quasi dieses Nachfolgethema zum einen selber erlebt als eigener Unternehmer, aber begleitet ja zum jetzigen Zeitpunkt eben ja auch Nachfolgeunternehmer dabei, eben genau diesen Schritt eigentlich zu machen. Dementsprechend, genau, vielleicht dennoch mal in zwei Sätzen so, wie waren sozusagen die ersten 100 Tage damals, als du in das Unternehmen eingestiegen bist, und genau, wie würdest du sozusagen diese 100 Tage Frame?
Also ich würde sagen, die ersten 100 Tage waren sehr stark von einem großen Lernwunsch und Lernwillen geprägt, den ich auch nach außen getragen habe. Also ich bin in sehr, sehr viele Gespräche eingestiegen. Ich habe wirklich die Grand Tour gemacht, war an jedem Standort, habe mit jedem Mitarbeiter gesprochen. Hab mir dafür ein kleines Leitfadeninterview zurechtgelegt, aber habe vor allem eher so ein paar Basisthemen gehabt, die ich alle frage. Und dann war einfach, es war alles sehr offen gehalten, weil ich einfach wissen wollte, so im Kern, wie bringen wir Traditionen und Innovationen als so ein Yin und Yang zusammen? Mhm. Und es war dann immer so die Frage von der Richtung her, wer bist du, was bewegt dich, was hat dazu geführt, dass du mal in das Unternehmen gekommen bist und so lange an Bord bist? Wir hatten eine sehr lange Betriebszugehörigkeit, teilweise über 30 Jahre. Und was muss passieren, damit du weiter an Bord bleibst? Und dann war so der nächste Punkt dieses, was nervt dich schon richtig lang? Und was wolltest du schon immer gerne mal lösen an unseren Arbeitsweisen? Weil jetzt ist die einmalige Chance. Wir drehen eh gerade jeden Stein einmal um, weil ich gucke mir hier alles einmal an. Gib's mir gerne mit, dann kannst du selber mitgestalten. Das würde ich sagen, hat die ersten 100 Tage am meisten geprägt. Was ich im Nachgang anders machen würde, ich habe parallel ja noch Verantwortung auf Gruppenebene gehabt für die Gruppe, die das Unternehmen gekauft hat. Und diese Parallelverantwortung hat halt dazu geführt, dass meine Reflexionsschleifen dann eher gekommen sind, weil ich gesagt habe, ich muss das jetzt einmal ein bisschen sacken lassen und ich muss jetzt einmal das, was ich gelernt habe, mir auch mal runterschreiben, analysieren und die Erkenntnisse irgendwie damals noch zu Papier bringen. Aber ich habe mir eben nicht so viel Zeit genommen, wie ich es heute machen würde, dass ich wirklich sage, okay, du machst nur eine bestimmte Anzahl an Tourstops, an Interviews, die du pro Tag führst. Und dann machst du einen Cut und lässt das, was du gelernt hast, sacken, reflektierst das und nimmst dir dafür eben auch Zeit. Aber gut, damals war ich halt auch, ja, 10 Jahre jünger.
Sag
Passt.
nochmal, magst du nochmal ganz kurz abholen? Das war ein Reiseveranstalter,
Genau,
Globetrotter Reisen.
Globetrotter, es gehörte zu Globetrotter Reisen als Tochtergesellschaft, hieß damals noch Globetrotter Reisebüro. Ich habe es relativ schnell umfirmiert in Globetrotter Erlebnis. Die kamen vom Nukleus her aus dem Bereich Reisebüros. Die hatten zu Hochzeiten, ich glaube, fast 20 Standorte in der Metropolregion Hamburg. Als ich eingestiegen bin, waren wir so bei, was war so 15, Schleswig-Holstein, so Metropolregion, und ein Standort in Bremen. Und das war aber nicht der Kern, womit das Geld verdient wurde. Der Kern war ein Exklusivmandat für die Werksführung bei Airbus, was schon einige Jahre lief. Und da rundherum war dann eben die Reiseveranstaltertätigkeit, dass du Gruppenreisen für Privatpersonen organisiert hast, also wirklich so Hamburg Incoming, dass Leute sich die Stadt angucken wollen und dann halt Airbus als Tourstop haben. Oder ganz klassisch Business Events, aber auch da häufig so ein Offsite, wo Airbus dann ein Programmpunkt ist und wir haben dann eben viel paketiert und Themen zusammengestellt. Genau, das war so der Kern.
Lass uns da doch mal ganz kurz wirklich ins Detail gehen. Also wir nehmen an, wir haben sozusagen an einem Donnerstag oder an einem Freitag haben wir Signing beim Notar und übernehmen neues Unternehmen. Und am Montag, also wie plane ich mir eigentlich eine gute Woche für dann, okay, ich bin jetzt der neue Eigentümer dieser Firma. Ja, lass uns das nochmal ein bisschen eruieren. Wie würdest du so einen Montag starten?
Ich würde mir, aber das ist auch meine Herangehensweise. Ich versuche mal so ein bisschen zwischen der freigeistigen rechten Hirnhälfte, wo du viel Visionen und Bilder entwickelst, und der linken Hirnhälfte, wo du dann eher strukturiert den Plan machst, das in ein Zusammenspiel zu bringen. Ich würde sagen, ich habe eine Präferenz auf der linken Hirnhälfte. Ich bin sehr strukturiert. Merke aber auch, dass ich, wenn ich kein Zielbild und keine Vision habe, dann mache ich einen Plan, aber weiß ja gar nicht, wo ich eigentlich hinlaufen will. Das heißt, für mich war vor allem so die ersten Wochen, als ich da eingestiegen bin, waren vor allem geprägt von, ja, einer gewissen Spannung und auch Erwartungen. Also ich war gespannt drauf, was ich lerne, aber ich habe vor allem auch eine bestimmte Erwartungshaltung mitgebracht. Ich kannte das Unternehmen von außen, ich kannte alle Bücher aus der Due Diligence. Und kannte die Details. Ich kannte ein paar der handelnden Personen, aber für mich war es vor allem spannend, dann das Gesamtbild zu sehen und die Puzzlestücke dazu zusammenzusetzen. Das heißt, es war so, ich hatte eine Erwartung und auch ein klares Bild vor Augen, wie ich die Organisation entwickeln wollte. Es war noch in den roten Zahlen. Ich wollte es wieder auf schwarze Zahlen bringen. Ich hatte schon 3, 4 Ideen anhand der Bücher, womit das funktioniert. Das heißt, da hatte ich irgendwo eine Idee. Aber ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass viele Dinge in der Realität eben ganz anders aussehen und auch ganz anders funktionieren, als du es vorher erwartest. Vor allem, wenn du vorher auch größere Organisationen kennengelernt hast. Ich meine, es war jetzt mit 150 Mitarbeitenden in Köpfen und so um die 90 in FTE jetzt nicht riesig, aber auch kein kleiner Laden. Aber bestimmte Mechanismen, wo ich gedacht hätte, sowas muss ja ein Unternehmen mit 150 Köpfen geregelt haben, war dann häufig nicht geregelt, sondern wurde dann Freestyle auf Zuruf gemacht. Und
Hast du
es.
Hast du
Du zuerst.
sie alle einge also hast du am Montag gesagt, komm, wir trommeln jetzt hier mal alle zusammen und am Dienstag gibt es erstmal wie eine Infoveranstaltung und dann sage ich, guten Tag, ich bin der Neue.
Es war ein Donnerstag. Es war ein
Das war
Donnerstag und wir haben
Donnerstag,
den
okay.
Donnerstag gewählt, weil an dem Donnerstag ohnehin die monatliche Führungskräfterunde am Zentralstandort stattgefunden hat. Die Mitarbeitenden wussten schon, dass das Unternehmen verkauft war und die Mitarbeitenden wussten auch schon, dass ich derjenige welche sein würde, der in die
Ah ja.
Geschäftsführung mit reingeht. Und sie kannten mich auch schon als externen. Also ich hatte, das war vorher ein Franchise-Partner von dem Modell, für das ich auf Gruppenebene gearbeitet habe. Und das heißt, die kannten mich, weil ich schon mal ein paar Führungskräftetrainings bei denen gemacht hatte. Ich war kein Unbekannter und der Großteil auf der Führungskräfteebene hat sich schon auch vorher bei mir direkt gemeldet und hat gesagt, mega, dass du das machst. Aber gerade so die internen, die kannte ich ja vorher gar nicht. Und für die war das schon so ein Thema. Und zwar echt dann, wir hatten Donnerstag und dann bin ich Donnerstag morgens da, damals noch nach Pinneberg, gefahren. Und dann war da die große Runde. Und es war ganz süß. Die Dame aus dem Marketing hatte dann so ein Roll-Up-Design, weil die einen Drucker dafür irgendwie im Büro stehen hatten. Und hatte dann so ein Roll-Up-Design von der vorherige geschäftsführende Gesellschafter in Shorts und Hawaii-Hemd auf dem Boot und ich im Anzug, ohne Krawatte, quasi mit so einer Startflagge. Und das war so der Start. Also es war so ein bisschen Staffelstabübergabe zwischen dem früheren geschäftsführenden Gesellschafter, und auch die Ankündigung, dass der angestellte zweite Geschäftsführer perspektivisch rausgehen wird und ich komme an Bord und es war dann eher so ein bisschen, ja, Intro-Veranstaltung. Was ganz schön war, meine Gesellschafterebene, also die Geschäftsführer der Gruppenebene waren bei dem Termin auch nicht dabei. Die sind erst bei einem Folgetermin mit dazugekommen, weil die auch gesagt haben, es geht hier nicht darum, dass die Gesellschafterebene auftaucht, sondern eher die Person, die die Geschicke hier lenken wird.
Ja.
Genau.
Okay. Wie hast du dir dann so also die ersten 100 Tage quasi zurechtgelegt? Also ich meine, genau, das ist, wir haben das ja als steile These sozusagen am Anfang nochmal formuliert, die 100 Tage, die Politik wird ja auch quasi daran bemessen.
Ja.
Wie hast du dir quasi für deine ersten 100 Tage wirklich einen strategischen Fahrplan gebaut und auch entschieden, was sind die Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind und welche
Ja.
könnte ich auch, ich sag mal, zu einem späteren Zeitpunkt machen?
Ich hatte aus der DD ja schon ein paar Aspekte ohnehin auf meiner Agenda, wo ich wusste, da muss ich draufschauen. Das war vor allem so der Kostenblock. Da ging es um zentrale Querschnittsfunktionen. Brauchen wir ein Marketing, das einen eigenen Plakatdrucker hat? Nicht zwingend, weil wir auf Gruppenebene auch Lösungen haben. Das heißt, da hatte ich schon einen klaren Fokus drauf mit den internen Teams, wo ich gesagt habe, da können wir sofort die Kosten so schwenken, dass wir auf den Punkt kommen durch das Auslagern an die Gruppenebene, sozialverträglich, weil ich immer die Mitarbeitenden dann einfach auf Gruppenebene auf vakante Positionen geschoben habe. Aber dadurch wusste ich, ich kann schnell wieder eine schwarze Null erreichen. Und dann wusste ich, das ist so das Muster, da steige ich definitiv ein. Da komme ich auch mit einer Idee rein und versuche eher vorzufühlen, was ist den Leuten wichtig, was kann ich denen zumuten. Weil klar war, ich muss das Ergebnis drehen, aber im Kerngeschäft, wo ich gesagt habe, da ist da noch Musik drin, da bin ich sehr offen reingegangen. Das heißt, was so für mich das absolute A und O war, und es fällt mir schwer, reden ist Silber, schweigen ist Gold, und in dem Fall wirklich, wenn reden, dann Fragen stellen, und das Schweigen heißt aktiv zuhören und weitere Fragen stellen. Und das war für mich eine große Umstellung dabei, weil am Ende ging es mir vor allem darum, Beziehungen aufzubauen. Weil es geht, für mich ging es in den ersten 100 Tagen, das erlebe ich heute auch in den Mandaten, die ich begleite, es geht weniger um Entscheidungen, außer du weißt vorher schon, dass Entscheidungen ausgesessen wurden bis zum Verkauf. Dann ist klar, die Entscheidungen stehen eigentlich schon, die muss man dann nur noch kommunizieren. Es geht mehr um Orientierung. Das heißt, ich habe damals eben bewusst sehr viele Gespräche geführt, sowohl mit den Führungskräften, den Mitarbeitenden. Ich habe aber auch geschaut, dass ich in den ersten 100 Tagen so schnell wie möglich mit Partnern, mit Stammkunden in Austausch komme, damit ich vor allem auch da Vertrauen aufbaue und für mich auch ein realistisches Bild aufbaue. Also gerade so im Bereich Partner-Kunden. Das ist eine Sache, ob mir die Menschen, die seit 20, 25, 30 Jahren im Unternehmen sind, sagen, ohne den Kunden, ohne den Partner können wir auf gar keinen Fall überleben. Oder ob ich selber mit denen spreche und merke, das ist eher ein gefühlter und kein faktischer Wert.
Ja.
So, und daraus ist es dann für mich entstanden, was für mich wichtig war. Ich habe mir gesagt, in den ersten 100 Tagen rühre ich in dieser ersten Phase keine großen Struktur- oder Personalentscheidungen an. Also ich wusste in den ersten 100 Tagen, außer jemand zeigt halt so deutlich Kante, das hatte ich auch, dass in den Intro-Interviews Menschen dann auch gesagt haben, oh nee, mit dem neuen Gesellschafter, jetzt gehören wir jetzt zu einer großen Gruppe, wer weiß, ob unsere DNA erhalten bleibt. Da war für mich klar, okay, das ist wichtig. um die DNA des Unternehmens zu verstehen. Aber in der ersten Phase würde ich diese tiefgreifenden Veränderungen eben nicht angehen, sondern wirklich eher schauen, auch wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt was bewegen, weil ich ja der Neue bin, ist es vor allem wichtig, nimm dir die Zeit, diese DNA zu verstehen, ein Gespür dafür zu bekommen. Und es ist egal, ob ich ein Buy-in mache oder ob ich als Private Equity Investor reingehe, wo der Druck zu schnellen Ergebnissen ja noch höher ist. Ein guter Investor, egal ob Management-Buy-in oder institutionell, weiß, ein sauberer Einstieg ist deutlich mehr wert als die ersten 2% Effizienzsteigerung.
Da würde ich ganz gerne gleich nochmal drauf kommen. Was würdest du sagen, wenn du kommst rein, du hast sozusagen deine gesetzte Führungsebene, die ist schon da. Wie schnell würdest du dort irgendwie auch relativ harte und schnelle Personalentscheidungen treffen, wenn etwas nicht funktioniert, insbesondere weil es auch ausgesessen ist aus den letzten Jahren?
Also das würde ich tatsächlich, das würde ich ein bisschen davon abhängig machen, das macht eine gute DD aus, also vor allem die People-DD, dass ich weiß, wer sind die handelnden Personen. Da würde ich aber auch im Rahmen der Verhandlungen schon klar machen, mit dem Gesellschafterwechsel wird es da eine Entscheidung geben, hopp oder top. Ich würde immer sagen, ich gehe mit einem großen Wohlwollen und positiven Menschenbild rein. Ich gebe den Leuten immer eine Chance. Ich wurde häufig, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, auch eines Besseren belehrt, dass Menschen, die mir angekündigt wurden, als hat Haare auf den Zähnen, ist schwierig. Ja. Am Ende eher so dieses, naja, wenn du mit den Menschen, mit einem Menschenbild, das darauf abzielt, ich interessiere mich auch für dich und wer du bist und was dich antreibt, kann es auch sein, dass du große Überraschungen erlebst. Aber wenn ich das schnell merke, und ich habe es nicht in den ersten 3 Monaten gehabt, da ist glaube ich 1, 2, die mir von sich aus gesagt haben, ich suche mir jetzt was, und da habe ich gesagt, alles klar, dann kann ich damit planen.
Ja.
Aber ich habe vor allem so in den ersten, nicht in den ersten 100 Tagen, eher so in den ersten 6 Monaten habe ich bei bestimmten Leuten auch gemerkt, das passt von der Arbeitsweise her nicht. Aber das ist dann eher, die haben schon sehr lange mit ihrer Aufgabe, mit dem Unternehmen abgeschlossen, und die brauchen jetzt eine Entscheidungshilfe, und die habe ich dann da einfach mit reingegeben. Und es war gar nicht, dass ich denen gesagt habe, such dir mal was Neues, sondern habe eher gesagt, ich habe das Gefühl, dass es in der Arbeitsweise nicht zusammenpasst. Lass uns doch mal schauen. Ich hatte eine Situation, ich wusste, dass meine damalige Personalleiterin definitiv nicht mehr Personalleitung macht. Ihre Mitarbeitende war gerade in Elternzeit gegangen, mit der habe ich vor der Elternzeit, als schon klar war, Closing ist durch, habe ich mit der nochmal ein Gespräch geführt und habe auch gesagt, stell dich drauf ein, wenn du aus der Elternzeit zurückkommst, finden wir eine neue spannende Aufgabe für dich, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr der Personalbereich sein, weil den lagern wir aus. Und da war es zum Beispiel recht spannend, das wusste ich, das wusste auch die damalige Personalleiterin, und mit der habe ich aber im Vorwege auch überlegt, was könnte ein spannendes neues Profil für sie sein. Das haben wir dann ausgetestet, wir wussten aber auch, sie hat einen Zeithorizont bis zum Ruhestand von 2 Jahren, das heißt, wir haben es dann anders gelöst. Ich glaube, wir haben in dieser Übergangsphase eine gute Aufgabe mit reingebracht, vor allem, weil wir eine Zwischenebene reingezogen haben, die es vorher nicht gab. Sie hat dieses Geschäftsfeld der Reisebüros, das hat mein Vorgänger halt immer direkt geführt. Der hat dann 15 Filialleitungen plus die anderen Bereiche geführt. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Zwischenebene. Ich hätte gerne einen Außendienst, quasi eine Vertriebsleitung, die diese Einheit führt und die vor Ort regelmäßiger in den Standorten ist. Ja. Und das war dann ihre Aufgabe. Und es hat okay funktioniert. Da muss man halt auch immer sehen, wie viel kannst du einem Menschen, der halt sehr lange eine andere Aufgabe hatte, an Veränderung zumuten. Hier hat's gepasst. Sie war eh immer viel vor Ort in den Standorten, hat eh mit den ganzen Personalthemen sich beschäftigt. Das war dann eher eine veränderte Rolle, aber keine völlig andere.
Ja. Wie würdest du, weil das ist jetzt so der Bogen, den du ja auch reingebracht hast, du hattest jetzt gerade eben gesagt, definitiv, also ein strategischer Investor, Management Buy-in, jemand aus dem PE-Bereich gehen sozusagen natürlich wahrscheinlich mit unterschiedlichen Strategien dann in diese erste Zeit rein. Wie würdest du das differenzieren?
Also das Thema ist gerade bei Private Equity, wo du, das habe ich auch erlebt, ich mache ja heute in erster Linie Begleitung der Sell-Side. Auf der Buy-Side mache ich es dann eher für Institutionelle, wo zum Beispiel ein PE gekauft hat und nach dem Kauf sagt, wir müssen hier eine gewisse Transformation oder auch eine Restrukturierung vornehmen. Also wir haben hier zwei Units, die artverwandt sind, die legen wir jetzt zusammen und gucken auch, dass wir das Team nochmal neu ordnen und sagen, wir holen neue Profile dazu und gucken, wer von den bisherigen Profilen Lust auf diesen neuen Weg hat. Da merkst du schon, bei PE, da haben auch die Mitarbeitenden generell Vorurteile, weil die wissen auch, PE will schnell Gewinn rausziehen. Das heißt, du wirst über 3 bis 5 Jahre schon Daumenschrauben drauf haben. Und das, was halt häufig dann auch passiert ist, du schaffst eine neue Organisation, die auch einen Stresstest darstellt. Und die Frage ist, schafft die Organisation diesen Stresstest? Wer bleibt, wer geht? Und wer geht, wird erstmal nicht nachbesetzt. So, und das ist halt ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du ein Value-Investor bist, der reingeht und sagt, wir haben eine Langfristigkeit, wir müssen nicht sofort hier das Ergebnis auf Maximum trimmen. Das für mich war das damals der Fall, wir sind reingekommen und es war kein Distressed M&A-Fall, aber es war schon so, dass es einfach in diesem Jahr in Schieflage geraten war. Die Jahre davor war es jetzt auch nicht riesig groß im Ergebnis, aber wir wussten, da ist durch die Gruppe auf jeden Fall Luft. Und da war für mich eben auch der Auftrag dahinter, das einfach schnell zu lösen und schnell auf den Punkt zu kommen von, wir sind wieder auf einem positiven Ergebnis und entwickeln uns dann entsprechend weiter. Ich habe da einfach gemerkt, egal ob du einen langfristigen oder einen kurzfristigen Horizont hast, sowohl damals selbst als Nachfolger als auch heute in der beratenden Position, Haltung und Klarheit schlägt jede PowerPoint und jedes neue Operating Model, was du aufgebaut hast. Am Ende des Tages musst du es immer mit Leben füllen. Und für mich war es vor allem in allen Formaten, die ich hatte, egal ob heute in der Beratung oder damals in der Nachfolge, ich mache in bewusst offenen Gesprächsformaten im Start klar, also ihr stellt Fragen, ich stelle Fragen und es geht am Ende darum, da, ich bin da, um Verantwortung zu übernehmen, aber ich will gemeinsam mit euch das tun. Ich werde hier nicht die alleinige Verantwortung tragen und das hast du halt gerade, wenn du eine Nachfolge ist ja meistens altersbedingt und die Generation vor uns, die hat eben noch stärker vieles über ihren Tisch laufen lassen. Und da denken wir heute natürlich etwas anders vom Führungsverständnis und sagen auch, also wir gehen den Leuten auf die Nerven, wenn wir sagen, wir suchen Unternehmerinnen und Unternehmer im Unternehmen. Das kann niemand mehr hören. Das wollen auch viele nicht. Das ist eine unrealistische Erwartung, ganz ehrlich. Also wenn, das ist auch völlig fair, dass jemand sagt, ich bin angestellt, weil angestellt heißt, ich kriege ein sicheres Gehalt für einen Job, der eine gewisse Kalkulierbarkeit hat und ich weiß, was mich erwartet. Dafür bin ich angestellt und nicht unternehmerisch tätig.
Völlig fair, genau.
Aber am Ende dann auch zu bespielen, und das finde ich ist das Spannendste, wenn du als neuer Chef oder neue Chefin von außen an Bord kommst, zu sagen, das sind meine Führungsgrundsätze und meine Führungsgrundsätze basieren vor allem, wenn es deine sind, in meinem Fall ist es so, auf Vertrauen und Respekt. Und das heißt, ihr kriegt einen Vertrauensvorschuss, ihr könnt euren Verantwortungsspielraum nutzen, bespielen. Und so lange, bis ich nicht das Gefühl habe, ihr seid dem ihr seid dafür nicht gewappnet und seid nicht gewachsen, lasse ich euch auch Freiheitsgrad bis zum geht nicht mehr.
Hat bei dir nochmal sozusagen ein externer Berater eine Rolle gespielt? Also ich stelle mir vor, du kommst in eine Firma rein, du hast natürlich sozusagen ein bestehendes Konstrukt, bestehende Führungsstrukturen, die sich alle untereinander kennen, im gewissen Rahmen natürlich sozusagen auch aligned sind miteinander. Jetzt komm ich als, ja, ich sag mal, neuer Chef rein. Wenn ich mich jetzt quasi immer nur mit der Führungsriege quasi berate, dann höre ich natürlich irgendwie auch immer wieder das Gleiche oder dann höre ich
Fabel,
das, wie
ja.
es schon immer gemacht wurde. Welche Rolle hat oder wo hast du externe Impulse bekommen, externer Coach, externer Berater, damit du deine eigenen Entscheidungen treffen konntest, ob du, ich sag mal, für Personalentscheidungen, für, ja, für deine Strategie?
Ich hatte es damals nicht, aus zwei Gründen. Die Gruppe hatte so generell eine Aversion gegen externe Beratung, und hat aus dem Grund sich tendenziell eher Profile wie meins. Ich kam ja aus der Beratung und ich war in der vorherigen Shareholder-Struktur, war ich externer Berater und habe dann die Seiten gewechselt. Und da hat man eher darauf gesetzt, sich Menschen an Bord zu holen, die selber Beratungs- und vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch Coaching-Kompetenz haben und sich dann eher Hilfe zur Selbsthilfe geben können. Ich hätte es mir damals gewünscht. Ich habe es mir auf einem kurzen Dienstweg über mein Umfeld, wo es viele Coaches gibt, dann immer wieder mal punktuell geholt. Aus der heutigen Sicht, wo ich genau diese externe Rolle übernehme und entweder berate oder bei Bedarf auch coache und die Grenzen sind da schwimmend, merke ich, dass vor allem dieses, du bildest eine Resonanzfläche und kannst mal Ideen mit jemandem, der nicht Teil der Organisation ist und nicht die Historie kennt und teilweise auch die Branche nicht kennt, kannst du Ideen mal challengen, ein Sparring dazu haben, aber vor allem auch ohne Gesichtsverlust eine Idee mal raushauen, bei der du intern sagen würdest, das kann ich hier gar nicht anbringen, weil die würden sofort sagen, du spinnst. So, und dafür ist der externe Sparringspartner super wichtig, vor allem jemand, der halt viel rumgekommen ist und ganz viele Unternehmen, aber auch ganz viele Branchen kennt, der kennt ja auch dann Beispiele dafür, wo hat das mal funktioniert oder wo ist es nach hinten losgegangen und was kannst du vermeiden, damit es bei dir nach hinten losgeht.
Du hast ja erzählt vorhin, der relativ großer Kunde war Airbus. Wie bist du sozusagen mit diesem Key Account eigentlich umgegangen? Also das heißt, auch da ist ja quasi neue Führungsriege sicherstellen, dass quasi der Umsatz jetzt erstmal für die nächsten 12 Monate sicher bleibt. Wie würdest du mit so einem absoluten Kernkunden oder vielleicht nicht Kernkunden, aber so ein, der hat ja ein gewisses Klumpenrisiko, wenn er
Ja,
quasi einen
genau.
großen Teil eures Umsatzes gemacht hat. Wie würdest du mit so einem Kunden umgehen, um eine gewisse Art von Stabilität zu zeigen? Ne, also das könnte dafür sprechen, ich spreche die nicht an Tag 1 an und sag, ich bin heute neu hier, sondern
Ja.
könnte ja auch sein, ich spreche mal erstmal die ersten 30, 45 Tage intern und dann gehe ich mal auf den neuen, auf den Kunden zu. Wie würdest du da vorgehen?
Also die Entscheidung wurde mir abgenommen von Airbus. Airbus war ja nicht der, also die Werksführung haben ja die Menschen, die sie gebucht haben, direkt bei uns bezahlt. Das heißt, es war ausgelagert von Airbus an uns, weil Airbus gesagt hat, wir bauen die besten Flugzeuge der Welt, und auch noch andere Dinge, aber an diesen Standorten halt Flugzeuge. Und ihr seid richtig gut darin, Erlebnisse zu kreieren, Besuchererlebnisse, wo ihr unsere Story als Brand rüberbringt. In Abstimmung mit uns. Jetzt war es hier so, dass im Vorwege gesagt wurde, wir bauen in Finkenwerder ein neues Dienstleistungszentrum und in dem Zuge wollen wir auch das Thema Besuchererlebnis, Besucherinnenerlebnis anders gestalten. Und da gab es eine große Ausschreibung und man hatte sich darum beworben und hat den Zuschlag nicht bekommen, weil gesagt wurde, ach, das kann so ein kleiner Anbieter gar nicht stemmen. An meinem ersten Tag habe ich den Anruf bekommen von meinem dann Co-Geschäftsführer, der sagte, Airbus hat angerufen, die wollen noch mal ins Gespräch mit uns gehen. Weil die mitbekommen haben, dass jetzt ein finanzstarker Investor im Hintergrund steht und jetzt könnten sie sich's vorstellen. Und wir haben dann 1,5 Jahre Konzepte gebaut und verhandelt und haben nach 1,5 Jahren dann einen sehr langfristigen Vertrag abgeschlossen über diese Dienstleistung und die laufende Dienstleistung, das Tagesgeschäft lief erstmal weiter, bis dieser Neustart des Konzepts kam. Und genau damit war das Kerngeschäft und auch die Cash Cow gesichert. Das hat im Rahmen der Pandemie dann auch nichts gebracht, weil, aber zumindest konntest du, weil das Geschäftsmodell darauf ausgelegt war, konntest du da sagen, es gibt keine Touren. Also sind auch die Guides und die Busse und all das nicht im Einsatz. Das heißt, du konntest da auch sehr schnell runterfahren. Das war ja die Attraktivität des Modells. Und ich habe damals bei Globetrotter vor allem früh gemerkt, Kundinnen, Kunden und Partner, Organisationen wollen vor allem Kontinuität. Die wollen wissen, bleibt alles stabil, wird sich was in der Zusammenarbeit verändern. Deswegen habe ich mich zeitnah mit allen anderen Schlüsselpartnern zusammengesetzt, persönlich vorgestellt. Idealerweise gemeinsam mit meinem Vorgänger, weil ich damit zum einen signalisiert habe, das ist hier eine echte Übergabe. Hier geht es um Wertschätzung. Und Ich würde vor allem, wenn es eben investorengetriebene Nachfolgen sind, würde ich immer einen klaren Fahrplan empfehlen. Also externe Partner zeitnah einbinden und da vor allem diese Beziehungspflege priorisieren und eben nicht warten, bis es die ersten Probleme und Herausforderungen gibt. Aber das ist halt auch die Frage, was für einen Investorentyp hast du dahinter? Bei PE-Buyouts ist es wahrscheinlich eher ein Fokus darauf, wo gibt es noch Wachstumschancen, wo können wir vielleicht auch die, das ist gar nicht böse gemeint, aber wo können wir professioneller werden? Also wo kann die Zusammenarbeit mehr Struktur, mehr Verbindlichkeit bekommen? Und bei einem Value-Investoren ist es wahrscheinlich stärker Beständigkeit, Verlässlichkeit, und zu signalisieren, wenn ihr wollt, dass alles weiterläuft wie bisher, läuft alles weiter wie bisher. Wenn ihr Wünsche habt, ist jetzt der Zeitpunkt, sie zu äußern, weil jetzt können wir die Dinge neu bewerten und neu strukturieren.
Da sprichst du so ein bisschen so einen Bereich an, Evolution versus Revolution. So, also das heißt, wir können ja durchaus auch auf eine Situation treffen, in der der Inhaber mehrere Jahre, eigentlich gesagt, im Tagesgeschäft mitgearbeitet hat. Ich stelle mir jetzt gerade einen Dachdeckerbetrieb vor, der
Ja, genau.
Meister war die ganze Zeit im Dachdeckerbetrieb mit, auch aktiv auf dem Dach, hat das die letzten 10 Jahre genau so gemacht. Und dementsprechend bildet sich ja drumherum eine gesamte Organisation. Also
Ja.
alle Mitarbeiter funktionieren so, das ist alles noch analog, es wird noch irgendwas handschriftlich gemacht,
Genau.
vielleicht noch mit einem Polaroid irgendwie die Baustelle fotografiert, wie auch immer. So, und jetzt übernehmen wir quasi einen Dachdeckerbetrieb, den wir, wo ja so ein bisschen eine Kundschaft hinterhängt, eine Lieferantenverbindung, wo man ja quasi mit einem frischen Mindset wie unser eins vielleicht da sagen könnte, so, hör mal zu, ab morgen drehen wir das Ganze mal auf die Ecke und bringen da wirklich eine Revolution mit rein. Oder können wir das eigentlich evolutionär und kriegen wir das hin? Das, glaube ich, stelle mir auch nochmal irgendwie als Herausforderung vor, insbesondere für mich als Gründer, diese Geduld aufzubringen, evolutionär Schritt für Schritt kleine Punkte dann sozusagen voranzutreiben, in dem Wissen, dann jetzt noch 6 Monate weiterhin irgendwelche Sachen handschriftlich ausfüllen zu müssen. So, und das stelle ich mir auf jeden Fall als eine spannende Phase sein. Wie kann man evolutionär, aber auch irgendwie revolutionär arbeiten?
Also ich musste so, gerade als du das beschrieben hast, musste ich an einen meiner sehr geschätzten Mandanten, der aus dem Value-Investment-Bereich kommt, denken, Felix, und das ist ein so smarter Kopf, also promoviert, und der hat schon Sachen gerissen, da würden andere sagen, das ist ja gar nicht vorstellbar bei einer Person. Und der ist in dieses Konstrukt reingekommen von einem wirklich ganz klassisch mittelständisch geprägten Unternehmen, das schon, weil es im IT-Umfeld tätig ist, eine gewisse Digitalisierung schon erfahren hat, aber auch nur eine gewisse. Das heißt, da gibt es natürlich auch Themen, die eingeschliffen sind. Und da erlebe ich eben auch dieses, sich selber dann einzubremsen und zu sagen, ich weiß selber, wie es anders geht. Aber ich zwinge das den anderen nicht auf, sondern, und so habe ich es damals bei Globetrotter auch gemacht, ich habe ja das Handicap, dass meine Schreibhand seit vielen, vielen Jahren taub ist und deswegen ich handschriftlich, also ich schreibe was auf dem Flipchart und es kann halt kein Mensch lesen, vor allem nicht, wenn ich länger als 10 Minuten was geschrieben habe. Deswegen war ich ab Tag 1 eben, ich hatte immer damals noch ein Surface, irgendwann dann ein MacBook dabei oder ein iPad. Das heißt, ich hatte halt, es war klar, okay, der arbeitet ohne Papier. Der arbeitet komplett papierlos zu einer Zeit, wo das halt noch nicht selbstverständlich war. Und da war dann für mich eher so das Ding, dass ich gesagt habe, ich kann es gar nicht anders, weil ich dieses Handicap habe. Seht's mir nach, dass ich nicht handschriftlich unterwegs bin. Und ich meine, das ist ja auch das Thema, hast du eine Behinderung oder hast du eine Superpower? Und in dem Fall war es eher dann so.
Und also nur so, um das kurz klarzustellen, also diese Schreibschwierigkeit gibt es wirklich, oder?
Nein, gibt's wirklich.
Okay.
Also das würde ich nicht faken. Die gibt's wirklich. Also tatsächlich so, meine rechte Hand ist ziemlich, ziemlich taub. Da sind die Nervenenden kaputt. Es hat aber den großen Vorteil. Also mich haben im Nachgang Leute dann gefragt, ja, warum hast du denn nicht ambidextrisch gearbeitet und hast dir angewöhnt, einfach mit links das zu machen? Und da dachte ich so, Ich fand dieses Handschriftliche eh immer ein bisschen überbewertet. Für kleine Sachen wie ich schreibe eine Geburtstagskarte oder so, das war auch so cool immer. Ich habe jede Geburtstagskarte für alle Mitarbeitenden und essentielle Partner handschriftlich geschrieben, konnte kein Mensch lesen, aber sie wussten ja, das ist eine Wertschätzung, dass der mit dem Handicap handschriftlich das macht. Also war für mich dann echt eher so der Punkt, dass ich gesagt habe, ändern kann ich das eh nicht. Da bin ich stoisch rangegangen und habe gesagt, ich akzeptiere, was ich nicht ändern kann und lege meinen Fokus auf das, was ich ändern kann. Und was ich ändern konnte, war, ja, handschriftlich geht bei mir nicht, dann probiere ich das digital. Das heißt, ich war immer der Erste, der neue Tools, die rausgekommen sind, ausprobiert hat und gesagt hat, ma, das ist vielleicht noch nicht so ganz reif für jemanden, der nicht die Erfahrung damit hat, rollen wir noch nicht ganz aus. Aber immer wenn ich was Neues gelernt habe an Tools, habe ich einfach gesagt, hey, guck mal, ich habe das rausgefunden, das ist total cool, soll ich euch das mal zeigen? Und wenn die Leute gesagt haben, nö, finde ich voll öde, zeig mal nicht, dann habe ich es halt nicht gemacht. Aber all die, und das ist ja der Punkt, du willst ja nach Veränderung immer eine Allianz der Willigen schaffen. Und du merkst ja, wer Bock hat auf neue Impulse und das niedrigschwellig einzubringen und zu sagen, hey, guck mal, das ist cool, ich brenne dafür, ich finde das richtig cool. Und ich freue mich, wenn irgendjemand anders mit mir zusammen brennt, weil dann können wir uns immer zusammen darüber freuen, wie cool das ist. Und das Gleiche erleben wir jetzt auch mit dem ganzen KI-Hype. Also wenn du der First Mover bist, oder die First Moverin und sagst, ich habe das ausprobiert, das macht mir das Leben so viel leichter, und du erzählst den Leuten davon, und irgendwann kommen die Menschen auf dich zu und sagen, kannst du mir das auch mal zeigen? Oder du bietest es proaktiv an und sagst, ich weiß, dass das für dich ein Painpoint ist. Ich glaube, ich habe eine Pille dagegen.
Ja. Das
Und
ist so ein
das hat
bisschen,
gut geklappt immer.
genau, und das ist ja jetzt so ein bisschen auch das Thema Transformation. Also, wie gelingt eigentlich eine Transformation von einer Organisation aus einer, ich sag mal, aktuellen Situation hin zu irgendwas? Da ist natürlich sozusagen ein Sog sehr viel stärker, den man, wenn man so, ja, wenn es einem gelingt, sozusagen einen Sog zu erzeugen, dann schafft man es eigentlich sehr viel, ja, ich würde nicht sagen schneller, aber kräftiger, die gesamte Organisation dann eigentlich auch in eine neue Stabilität und ja, Situation zu bringen. Denn
Ja, und vor
das,
allem auch, sorry.
Ja, das ist ja sozusagen ein bisschen das Spannende, wenn wir jetzt nochmal Evolution, Revolution, wir wollen ja quasi schon auch an der Organisation ein bisschen pieksen und ein bisschen gucken, wo können wir quasi Dinge verändern und transformieren, müssen aber sozusagen natürlich dabei diesen Wandel in den Kontext setzen, dass es ja auch weiter eine gewisse Stabilität braucht, damit das
Richtig.
ganze System nicht kippt.
Ja.
So,
Also Dinge, die unmittelbar Wirkung entfalten, ohne Angst auszulösen. Und das sind eben genau diese kleinen Prozessverbesserungen. Das, was in jedem Beratungsslide als die Low-Hanging Fruits aufgezeigt wird. Aber ich meine, das sind sie. Das sind die Früchte, die tief hängen, die fallen eh bald runter. Also kannst du sie dir auch greifen und sagen, guck mal, ist reif, kann man sofort essen, let's go. Weil das schafft ja am Ende, also vor allem wenn, oder für mich war es teilweise auch einfach ganz klar kommunizieren, was sind die Ziele? Also wenn ich mit einem Thema um die Ecke komme, zu sagen, und deshalb machen wir das jetzt. Und vor allem mit dem, ich habe mit euch allen Gespräche geführt, dabei habe ich ein Muster erkannt, und zwar dieses und jenes. Und aus meiner bisherigen Erfahrung habe ich gelernt, das könnte eine Lösung dafür sein. Wir testen die jetzt aus und sprechen über die nächsten Wochen sehr intensiv drüber, ob das funktioniert oder ob wir da inkrementell, iterativ noch weiter anpassen müssen. Und genau das hat am Ende das Vertrauen geschaffen, weil das zeigt, der Neue handelt, aber der überfordert nicht, oder die Neue. Aber wie gesagt, so diese großen strategischen Weichenstellungen von, ja, wir sind irgendwann von Pinneberg nach Hamburg umgezogen und haben die Räumlichkeiten der Muttergesellschaft mitgenutzt. Das habe ich nicht innerhalb der ersten 100 Tage und auch nicht innerhalb der ersten 6 Monate, aber innerhalb der ersten 1,5 Jahre auf Spur gebracht. Also weil die Versuchung ist immer groß, gleich eine neue Richtung vorzugeben, vor allem wenn du im Hintergrund einen Investoren hast, der sagt, Attacke, mach mal bitte. Aber langfristig ist es halt echt klüger, die Basis zu verstehen und erst dann die großen Entscheidungen anzugehen. Aber trotzdem gleich zu zeigen, hier verändert sich was, aber im positivsten Sinne.
Und ich glaube, ein guter Link dahin ist ja quasi auch vielleicht sogar das Ziel vorzugeben. Also wir müssen den Umsatz steigern. Liebes Führungsteam, lass uns doch mal alle zusammensetzen und gucken, wie wir das schaffen. Auch wenn ich selber eigentlich schon meine Antwort klar habe, was wir machen und so. Aber quasi eben, ja, diese Gruppe an Menschen, die ja quasi auch wirklich entscheidend zum Erfolg beiträgt und sozusagen diese Führungskultur und die Richtung mitprägt, dann natürlich quasi ein bisschen über Bande, muss man sagen, aber mit guter Kommunikation mitzunehmen und dann, dass wir daraus quasi einen guten Plan für die Zukunft schmieden.
Ja, richtig.
Genau. Wenn du jetzt so overall drauf guckst, was würdest du sagen, sind eben die größten Learnings aus diesen ersten Monaten als neuer Inhaber? Wo hast du am meisten dran geknuspert?
Ich habe im Nachgang irgendwann mal so ein schönes Muhammad Ali-Zitat gelesen. Ich paraphrasiere: Jeder hat einen Plan, bis er den ersten Schlag in die Fresse bekommt. Ja. Und das ist auch mein wichtigstes Learning. Also ja, Vorbereitung und einen Plan zu haben, ist sehr wertvoll. Eher für dich selbst, dass du das Gefühl hast, ich bin auf Eventualitäten vorbereitet. Die Realität schreibt dann eigene Regeln. Und ich habe vor allem gelernt, auch wenn ich mir bestimmte Dinge zurechtgelegt hatte, die ich auf eine bestimmte Weise sagen möchte, Messages, die ich transportieren möchte, mir immer wieder mal auf die Zunge zu beißen und zu denken, reden ist Silber, schweigen ist Gold, du hörst jetzt gut zu und wenn du was sagst, dann formulierst du den Gedanken, den du hast, als Frage. Aufbauend auf dem, was dein Gegenüber gerade gesagt hat. Das zum einen und zum anderen, Vertrauen ist die eigentliche Währung in den ersten Monaten und nicht die Umsatzsteigerungen und Kostenreduzierungen. Na, wobei, auch Kostensteigerungen können ein Faktor sein. Wenn du sagst, das Thema ist für uns strategisch wichtig und das darf jetzt auch was kosten. Wir investieren darin, dass es hier jetzt ergonomische Arbeitsplätze gibt oder wir stellen auf E-Mobilität oder auf Bike-Sharing oder you name it, um irgendwas, wo du auch sagst, da schlage ich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Aber im Kern, die wichtigste Währung ist am Ende genau dieses Vertrauen. Und das damit verbunden war so das andere wichtige Learning für mich, die Beziehungen wiegen, und es klingt jetzt nach Floskel, aber Beziehungen wiegen schwerer als Zahlen. Mhm. Also zu sagen, ich kenne die Bilanzen und ich kenne vor allem auch die einzelnen Revenue Streams und weiß, hier ist ein großes Umsatzvolumen, das aber am Ende nicht profitabel ist. Nur warum ist es nicht profitabel und können wir das profitabel bekommen? Weil per se einen großen Umsatz erstmal zu haben, ist ja nicht verkehrt. Die Frage ist dann ja eher, kann ich auf der Kostenseite was tun, um ihn profitabler zu gestalten? Und das kriege ich halt nur hin, wenn ich eine Beziehung zu den Menschen habe, weil ich habe fast immer Dienstleistungen gemacht. Aber ehrlich, das ist in einem produzierenden Unternehmen auch nicht anders, weil irgendjemand muss die Maschinen dann steuern und am Laufen halten. Und du brauchst vor allem dafür, wenn du mit Menschen arbeitest, ich habe zwei kleine Kinder, Geduld. Und Geduld ist nicht unbedingt eine der Tugenden gewesen, die ich damals vor bald 10 Jahren von Natur aus mitgebracht habe. Ich war höchst ungeduldig und habe mich damit gebrüstet, höchst ungeduldig zu sein und immer Vollgas zu geben.
Ja.
Work hard, play hard Mentalität. Aber gerade wenn du diesen Druck vor allem von dir selbst spürst und diese Stimme in dir hörst, die sagt, naja, eigentlich hättest du ja schon längst das Ergebnis so und so viel verbessern müssen oder du hättest ja eigentlich. Nachhaltige Veränderung braucht Zeit. Und auch wenn du einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren hast, es kommt nicht auf eine Woche, einen Monat oder ein Quartal an. Da Dinge ein bisschen ruhiger anzugehen und mit Besonnenheit und eben ohne Aktionismus kann am Ende dazu führen, dass du im Nachgang dann plötzlich den Turbo einlegst und ganz anders die Rakete zündest, als es sonst überhaupt möglich gewesen wäre. Ja.
Das hört sich also an, als wenn also einfach die ersten 100 Tage ist einfach ein wilder Ritt, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und im Prinzip ist ja so, habe ich ein bisschen das Bild, muss dann immer gucken, welches Feuer lösche ich zuerst. So. Wie hast du für dich ganz persönlich die Ruhe und Gelassenheit gefunden und aber dann auch sozusagen die Entscheidungsklarheit. Also was gibt's so ein bisschen auch als persönliches Tool, um selber jetzt nicht sozusagen auszubrennen in diesen, in dieser Zeit für sich einen guten Fokus zu finden, wenn da 100 Feuer sind, dann ist klar, dass ich nicht 100 löschen kann. Ja. Aber welche 5 sind jetzt irgendwie quasi der Fokus und wie lasse ich mich da nicht aus der Ruhe bringen?
Also was ich damals als Tool für mich noch nicht so weit entwickelt hatte wie heute, ich würde sagen, das hat sich erst so richtig eingeschliffen, als ich Papa geworden bin und klar war, ich kann jetzt nicht mehr Tag und Nacht arbeiten, sondern da gibt's es gibt neue Stakeholder. Ansprüche an mich stellen. Und dann hat sich irgendwann so diese tägliche Reflexion, nennen es Journaling, aber vor allem damals habe ich mir nur kurze Notizen am Abend gemacht, was lief gut, was hat mich irritiert, welche Fragen sind offen geblieben. Mhm. Und heute ist meine Journaling-Routine eine andere, weil ich vor allem auch mit so einem eine tägliche Absicht zu Daily Intention Setting starte, im Sinne von: Wo möchte ich heute welche Wirkung erzielen? Wie möchte ich heute mit anderen Menschen in Dialog gehen? Welche Themen möchte ich heute vorantreiben und darauf dann den Fokus zu setzen, weil das hilft extrem zu priorisieren, weil du hast immer mindestens 20 Baustellen und die kannst du nicht alle gleichzeitig bespielen und also am Ende des einen Tages und zum Start des anderen Tages 2 bis 3 Themen als Fokus setzen und sagen, die treibe ich heute richtig konsequent voran. Und das, worüber wir vorhin gesprochen hatten, ich hätte mir damals gewünscht, wirklich formalisiert einen regelmäßigen Austausch mit einem externen Sparringspartner, mit einem Coach zu haben oder einem Berater, um Abstand zu gewinnen. Also ich habe das damals unter der Hand dann genutzt, aber immer erst, wenn ich gemerkt habe, Shit hits the fan. Ich bin echt am Limit angekommen. Dann habe ich mir aus meinem Umfeld jemanden geholt, mit dem ich die kritischen Themen durchsprechen konnte. Heute finde ich, so einen Jour fix mit einem Coach zu haben, zu wissen, du hast einfach einen regelmäßigen Touchpoint, der im Kalender fixiert ist, wo klar ist, das ist Me-Time, die aber am Ende auch dem Unternehmen dient. Das ist so die Hauptempfehlung, ohne jetzt selber meine Stunden verkaufen zu wollen. Aber ich merke, wie wertvoll das ist, dass du einen Fixpunkt hast und weißt, ich kann auch Themen bis dahin sammeln, in dem Wissen, das muss ich jetzt gar nicht im Tagesgeschäft lösen. Dafür nutze ich meine Routine, meine Jour-Fix-Routine mit meinem externen Sparringspartner. Und das würde ich aus heutiger Sicht selber immer wieder auch nutzen und vor allem auch dafür Geld in die Hand nehmen, weil es halt echt gut investiertes Geld ist.
Ja. Max, vielen Dank für den Rundumschlag. Wir haben so ein bisschen geguckt, was sind eigentlich die ersten 100 Tage, wo starten wir eigentlich, wie können wir eigentlich mehr, also womit machen wir sozusagen eigentlich, womit bauen wir mehr Vertrauen auf, wie kommen wir eigentlich schneller in die Organisation rein, eher mit irgendwie der Hauruck-Methode oder mit der, wir bauen Vertrauen auf und versuchen uns sozusagen eben langsam reinzugraben. Ja, auch insgesamt diese ersten 100 Tage, wie gehe ich mit Lieferanten um, wie kann ich eigentlich quasi eine gute Kommunikation machen, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Genau, und dann auch Evolution, Revolution, wie können wir da eine gute Balance hinbekommen, um einfach auch die Stabilität vom gesamten Unternehmen einfach nicht zu gefährden. Genau, und ich fand eben einfach das jetzt nochmal ganz gut, dass du das so abgerundet hast. Am Ende des Tages, du kommst in die Organisation rein und trägst Verantwortung, ja. Damit bist du sozusagen ja jemand, der also so ein bisschen die Extrameile geht und dennoch im Hinblick dessen dennoch da zu stehen, aber zu sagen, aber auch ich brauche meine Routinen, auch ich muss gesund bleiben, auch ich brauche irgendwie eine Reflexionsfläche, mit der ich dann die Möglichkeit habe, auch hier wirklich richtig gut zu wirken und habe irgendwie ein Spiegel, jemand, der mir sozusagen zur Seite steht. Also total hilfreich. Danke dir.
Cool. Hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Ich glaube, so der letzte Appell, dieses Verbinden von Tradition und Innovation, der Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Zukunft, bewahren, verändern, Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, immer wieder anzuerkennen, du hast halt auch einen Spagat zwischen persönlichen Emotionen und harten Fakten. Und mein Appell ist, wer übernimmt, sollte das eben nie als ein Ego-Projekt sehen, sondern immer als eine Teamleistung. Und vor allem auch da sich immer wieder vor Augen zu führen, ich muss hier nicht die Welt retten und vor allem muss ich die Welt nicht allein retten. Gerade wenn du aus diesem Modus kommst, du hast bootstrapped, selber was gegründet und größer gemacht. Aber hierbei, du übernimmst ja ein eingespieltes Team und eine gut geölte Maschine, wenn es gut läuft. Und die hat jetzt nicht unbedingt darauf gewartet, dass du reinkommst und hier alles neu, alles anders machst. Die wird, wenn es richtig gut läuft, auch weiter so laufen wie bisher, wenn du sie einfach laufen lässt. Und egal, ob ich eine kurze oder eine lange Haltedauer ist, dieses Thema Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, Kultur kennenzulernen und daraus dann Zukunftsfähigkeit zu entwickeln und sich selber dabei auch nicht zu ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste mit
So,
Spider-Man oder Stormtrooper-Taste.
ja, genau. Super, alles klar. Max, vielen, vielen Dank.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.